Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Eine Woche Pause, ihr habt es mitgekriegt, aus gesundheitlichen Gründen. So ganz fit sind wir alle noch nicht, aber ich glaube, das gilt auch für den einen oder anderen Top-14-Verein, gerade für die Ligen darunter. Oskar, wie hat dir die Woche Auszeit gefallen?
Ja, man hört es, auch bei uns, ist irgendwie der Winter ist back gekommen. Also wir waren ja wieder 22, 25 Grad, jetzt sind wieder Minusgrade. Ja. Aber gut, wen interessiert das Wetter in NRW? Wir hatten ja eine Woche Ferien. Wir haben uns ja schon mal gesprochen, ne? Glaube ich.
Ja,
davor, Woche, genau. Ja. Und jetzt hatten wir eine Woche Training. Für mich persönlich jetzt 3 Wochen nach der OP. Und siehe da, der Chirurg hat nichts vergessen. Also läuft es jetzt richtig gut. Ich hatte jetzt auch heute wieder eine Session, weil ich jetzt erstmal wieder so einen Proler geschoben habe. Ich muss halt jetzt diese Extension hinbekommen, dass man etwas das Knie gerade hat. Aber wir sind dran und ja. Wie geht's dir, Marc? Wie war dein Urlaub?
Oh, ich hatte keinen. Von daher nicht mal krank gemeldet, leider. Es ist immer, wie es ist. Ne?
Durchzieher.
Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig. Ne? Kennt ihr dieses leidige Thema? Natürlich kann ich krank sein, aber das Problem ist ja, ich habe niemanden, der mich vertritt. Und wenn ich dann wiederkomme, habe ich die gleiche Menge Arbeit, nur auch noch Zeitdruck dazu. Ist ja dann immer so ein bisschen, denkt, naja, dann arbeite ich lieber 2 Wochen halb als eine Woche gar nicht. Ist dann vielleicht mal so ein bisschen der schwierige Kompromiss. Aber naja, ist auch nicht gesund. Aber es ist, wie es ist. Ne? Was will man machen? Wir haben gerade eben über Haare gesprochen. Oskar rockt eine neue Frisur. Ein Mann, der immer noch sehr, sehr viele und sehr, sehr schicke Haare hat, ist Serge Blanco.
Und bevor wir darüber weitersprechen, wurde gewählt und da hat mein Uni-Professor letztens gesagt, hat den Kurs damit begonnen, habt ihr gesehen, Serge Blanco hat die Wahl gewonnen und wenn der genauso gut als Bürgermeister ist, wie er als Spieler war, dann kann Biarritz ja nichts mehr passieren. Also nur Gutes passieren in dem Sinne. Marc, stimmt das denn? Hast du dich schlau gemacht? So ein bisschen wird Biarritz jetzt immer so ein bisschen abgehen, schwierig. Ohne Ende.
Ich meine, es wird abgehen. Ich meine, die Sache ist natürlich immer so ein bisschen die zwischen dem, was vorher versprochen
wurde. Sorry, Marc, müssen wir einmal erklären, wer Serge Blanco ist? Willst du da nochmal ausführen? Vielleicht für Leute, die es nicht wissen. Jüngere ZuhörerInnen.
Serge Blanco, stellt euch den stereotypischen französischen Winger der Amateur-Ära vor. Also die Art Spieler, die noch Zigarette rauchend aufs Feld gerannt sind. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass es bei Serge Blanco keine Übertreibung ist. Ich meine, es gab mal den Skandal, dass er beim Aufwärmen mit der Nationalmannschaft geraucht hat. Ich glaube, das ist nicht mal eine Übertreibung bei ihm. Aber ja, legendärer
Französischer. Wie immer, wie dieser Frosch, wie hieß nochmal dieser Innenverteidiger? Zigaretten? Habe ich vergessen.
So ungefähr. War immer sehr bekannt für seinen Flair, für seine Fußarbeit. Ich glaube, entweder er selbst oder sein Vater ist eigentlich auch aus Kolumbien, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wer von beiden. Aber sehr bekannt für seinen French Flair Rugby, wie man immer so schön sagt. Hat seine ganze Karriere in Biarritz verbracht. Und ist seitdem, er war auch zwischenzeitlich mal Präsident der Ligue Nationale de Rugby, also des Ligaverbands. Als Person immer so nicht ganz unumstritten, muss man in Fairness auch sagen. Wurde ja immer so ein bisschen über die baskische Mafia gemunkelt. Nicht ganz unumstritten als Mensch. Als Rugby-Figur, als Spieler unumstritten, als Funktionär nicht unumstritten. Die Beziehung zum Biarritz Olympique auch ein bisschen zerrüttet, muss man sagen. Mit der Amateursparte gab in den letzten 1-2 Jahren immer so ein paar Themen. Aber ich glaube, jetzt kann es gut vorangehen und das kann natürlich für den Verein in seiner Odyssee zu einem neuen Stadion, einem neuen Trainingsgelände natürlich ein sehr, sehr wichtiger Schritt voran sein, ein Fürsprecher wie Serge Blanco als Bürgermeister zu haben. Die
wird sicher helfen. Ja, denke ich auch. Das ja, ist,
zum,
du hast eine Vereinslegende im Rathaus, also einfacher ja. geht es ja nun wirklich gar nicht. Da kannst du ja wirklich alles durchwinken, was Fördergelder betrifft. Alles ist, die gesamten Infrastrukturprojekte in Biarritz gehen jetzt einfach alle an den Verein. Alle Gelder werden jetzt da.
Ja, die brauchen
Straßen wir brauchen wir nicht, sondern neue Tribüne, neue Tribüne, neue Tribüne.
Wofür ist denn das Casino da?
Stimmt.
Ich meine, die Vorgängerin war natürlich da sehr, sehr hart. Bei der da ist mein Baskisch nicht gut genug für, um den Nachnamen auszusprechen. Es tut mir leid. Aurestegui? Ich glaube einfach nur das. Ich glaube, da wollte ich ein R zu 4 reinbauen. War natürlich sehr, sehr hart und da hat er eine sehr harte Linie gefahren, die ich allerdings auch nachvollziehen konnte. Wir haben im Podcast ja immer wieder drüber gesprochen, dass die Linie da natürlich sehr hart ist und das Argument eben zu sagen, naja, warum sollen wir denn öffentliche Gelder einsetzen, wenn ihr einen der reichsten Männer Frankreichs als Eigentümer habt, kann ich natürlich irgendwie, also ist ein Argument, das mich persönlich überzeugt. Aber mal schauen, kann vorangehen. Auch für Stade Français kann es durchaus positiv vorangehen. Ehemaliger Kapitän Pierre Abaddon hat auf der Liste der siegreichen PS ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, wie der Posten heißt, aber er wird sich unter anderem für die Belange Sport und Freizeit einsetzen.
Also ist er auch im Conseil Municipal, dann sozusagen. Er ist ja ein Conseil Municipal für Sport.
Ja.
Und das Stadtrat.
Stadtrat, ja. Ja. Von daher auch da natürlich nicht unbedingt negative Nachrichten für den Pariser Rugby. Bin sehr gespannt. Ich meine, in aller Fairness muss man natürlich auch sagen, dass das Stade Français generell vom Rathaus bisher sehr, sehr viele Zugeständnisse bekommen hat. Gerade was das Stadion angeht. Die Stadt hat viel Geld in die Hand genommen, das Stadion zu renovieren. Nicht nur, dass Stade Français aktuell keine Miete zahlt, sie haben auch die Vermarktungsrechte des Stadions bekommen. Das heißt, die Miete, die Paris FC in der Ligue 1 aktuell zahlt, gehen zu 100% an Stade Français, genauso wie die Namensrechte oder die Namingrechte für das Stadion. Entsprechend kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ihnen vorher schlecht ging, aber sicherlich hilft es natürlich trotzdem, einen so emblematischen ehemaligen Spieler im Rathaus zu haben. Max Guazzini war auf der Gegenliste quasi der ehemalige Eigentümer. Der ist allerdings natürlich gescheitert. Genauso wie Mohamed Altrad. Der, ich glaube, sein dritter Anlauf aufs Rathaus. Am Ende in der zweiten Runde auf dem dritten Platz gelandet. Ich glaube, 24% der Stimmen oder so. Also es war auch nicht knapp. Hätte natürlich noch ganz andere Fragen aufgeworfen. Kann sich der Bürgermeister selber ein Stadion bewilligen? Weiß ich nicht. Aber das Projekt Neubau und Projekt Rugbystadt dürfte damit sicherlich nicht näher gerückt sein.
Was allerdings nicht dazu beigetragen hat, dass Montpellier ein schlechtes Wochenende verbracht hat. Denn wenn wir vielleicht kurz zu Top 14 kommen, ich springe danach wieder zu den News. Sie haben ja wahrscheinlich so den größten Upset dieses Wochenendes hinbekommen. Haben, ja, auswärts in Clermont gewonnen, 17-20. Am Ende gewinnt Montpellier. Das große Spiel, alle haben ja mit gerechnet, dass Clermont jetzt, ja, war ja in den Top 4. Jetzt geht's richtig ab, Halbfinale und dann so ein Dämpfer. Zumal ja auch mit roter Karte Montpellier in Unterzahl war. Man hätte denken können, eigentlich müsste das
Clermont im
Stade Michelin gewinnen. Oder?
Orange Karte,
ja, aber hat alles nicht geholfen. Ich habe das Spiel auch live gesehen und Montpellier einfach super, super effizient gewesen. Ich glaube, nur 2-3 Mal in der gegnerischen 22 gewesen, aber jedes Mal einen Versuch gelegt. Das reicht dann halt schon, ne?
Ja, vor allem, ich meine natürlich die, so eine der größten Waffen, die Clermont hat, den Maul effektiv gestoppt, dahingehend, dass sie ihn gar nicht erst zustande gekommen haben. Wie viel hat
Florian Werk in der Gasse alles gefangen, ja, weggehauen, was in der Luft war. Also,
und
ja.
muss man also wirklich positiv hervorheben, was der für ein Spiel gemacht hat, war schon echt beeindruckend. Und ansonsten, ja klar, Clermont, bis zu einem gewissen Grad, natürlich ist es eine bittere Niederlage. Clermont waren über weite Strecken das bessere Team, aber wenn man die Punkte nicht macht, ne, ist ja die alte Rugby-Weisheit, ne? Machst du vorne keinen, fängst du hinten zwei. Kann man am Ende nicht sagen. Super, super defensive Leistung von Montpellier, die ja, also mit ihren, ich meine, es ist natürlich ein super Oldschool-Rugby, die Montpellier spielen.
Aber effizient.
Aber es ist, meine, ja klar, wir haben, meine, auch da reden wir schon seit Ewigkeiten darüber, Montpellier ist ein Team, das richtig klassischen Mittelmeer-Rugby spielt. Physisch, Gedränge, Gasse, halt, also, versuchen, die Top 14 zu gewinnen, wie man vor 10 Jahren die Pro de Deux gewonnen hat. Gedränge und ein guter Kicker. Aber es funktioniert. Ne? Es funktioniert. Super oldschool, aber funktioniert. Ausgesagt, meine ich mal, ist retro. Ne? Ist, ich meine, für die Frauen lief es dafür ein bisschen schlechter. Das Spiel wurde... Das Erstligaspiel der Frauen zwischen den beiden Vereinen wurde danach ja auch noch von Canal Plus übertragen. Das war dann am Ende ein 53-7 für Romagna. Also zumindest eine kleine Revanche.
Jetzt habe ich hier bisschen noch auf meinem Newsblock stehen, Wechsel, Wechsel. Was heißt denn das, Marc? Wechsel, Wechsel.
Ja,
also aktuell, normalerweise ist immer also alles klar, aber das ist also schwer zu verstehen, was Wechsel, Wechsel ist. Wie in der NBA, so Karussell, so ein Triple Team.
Ich war ein bisschen stolz drauf, ja. Es ist ja so, dass aktuell die Regelkommission tagt oder getagt hat und raus mitgenommen wurde. Aktuell ist es in der Top 14 und der Pro de Deux so, und das ist ein bisschen irritierend für Leute, die das nicht wissen oder das nicht mitbekommen haben. Aktuell hast du in der Top 14 Pro de Deux, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob es 11 Wechsel sind oder 12 Wechsel. Du hast in jedem Fall...
Ja, du hast eigentlich Unlimited-Wechsel. Du kannst ja immer Injury-Replacement machen, du kannst immer Head irgendwas am Head ja haben, Blood-Replacement,
also die erste Reihe. Das kommt das noch offiziell dazu. Aber also
du
offiziell...
Weißt, was ich meine, ne? Du weißt, was ich meine.
Ja, das sind alles Dinge, die noch on top kommen, aber aktuell ist es tatsächlich so, dass du offiziell 11 Wechsel hast. Also das heißt, du darfst auch ohne irgendwie Tricksereien dreimal mehr wechseln, als du quasi Auswechselspieler hast. Wird natürlich hauptsächlich für erster, zweiter Reihe genutzt, aber ja. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass es zwei Änderungen gibt, die so ein bisschen aneinander hängen, die diskutiert werden. Nämlich A, dass man wieder auf das zurückkommen möchte, was ja der internationale Standard ist, nämlich 8 Wechsel. Du hast 8 Auswechselspiele, 8-mal wechseln. Aber das, was diskutiert wird, ist, dass du stattdessen 12 Auswechselspieler hast. 8 Wechsel bei 12 Auswechselspielern. Dass du eben sagst, du...
Wie im Fußball so ein bisschen, ne?
Genau, dass du eben wirklich taktisch eben ein bisschen gucken kannst, was willst du denn tatsächlich ändern? Musst du, weil ich meine ja zum Beispiel, Spieler, die ja nicht reingekommen sind, auf der Bank, waren ja hauptsächlich die Neuner immer, die nicht eingewechselt wurden, die so, ja wirklich so ein bisschen die taktischen Auswechselspieler waren, wenn du einen anderen Spielstil machen willst, dass das eben, dass du da eben sagen kannst, okay, du hast auf der Bank, fällt kein aktuelles Beispiel ein, aber dass du eben sagst, du hast Mathieu Bastereau auf der Bank und einen etwas schnelleren Center, dass du eben sagen kannst, je nachdem wie das Spiel läuft, willst du Physis einwechseln, willst du Finesse einwechseln, willst du eine dominante zweite Reihe einwechseln oder sagst du, wir müssen stattdessen mobiler werden und wechselst stattdessen eine dritte Reihe ein, dass du da so ein bisschen mehr Taktik in die Bank kriegst. Aber das ist beides noch nicht entschieden, ist vielleicht vorweg, ist es beides noch nicht entschieden, aber das ist der Stand der Diskussion. Für dich ein guter Wandel?
Erstmal, dass ich es höre, muss ich ehrlich sagen, ich finde es interessant, weil es mehr taktisch, also es ist halt, ne, das Spiel wird dann halt taktischer. Wie komponierst du deine Bank? Ich habe mir schon überlegt, da kannst du ja eigentlich auch 3 Props draufhauen und dann sagst du, jeder Prop hier von euch, so, jeder macht seine 3-4 Gedränge und dann, ne, oder man, die Frage ist, braucht man das, also braucht man 2 Center auf der Bank, so, ne, so weit, also, Und vor allen Dingen auch, ist es klug, das nur in der Top 14 zu machen, wenn der internationale Standard was anderes ist? Ist die Top 14 natürlich dafür bekannt, dass sie Dinge auch mal gerne ja, anders macht? Oder auch im Super Rugby gibt es ja Dinge, die dann anders gemacht werden als im internationalen Rugby. Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie siehst du das? Also im Fußball ist es ja irgendwie normal, man kennt es. Aber im Rugby wäre es dann doch schon eine Umstellung, ne?
Ich muss erstmal sagen, ich find's gut, dass man wieder zu diesen 8 Wechseln zurückkommt. Weil ehrlicherweise ist das dieses Hin- und Hergewechsel ist eine Sache, die mich jedes Mal irritiert. Rein rational weiß ich's, aber emotional irritiert es mich jedes Mal, wenn ich gucke. Dass da dieses Hin- und Hergewechsel ist, also fast so ein bisschen Rugby League fliegende Wechsel, mag ich eigentlich überhaupt nicht. Ich find's. Am Ende denke ich, dass du sagst, okay, dass man den Bankplatz um eins erweitert, finde ich jetzt prinzipiell nicht verkehrt. Weil die Sache ja schon ist, dass du sagst, okay, also gerade wenn du dir irgendwie so eine südafrikanische Bank mit einem 7-1 anguckst, im Zweifelsfall hast du halt ein Verletzungsproblem. Und dann muss ein Spieler, der verletzt ist, und soll zwar weiter länger spielen, als sinnvoll gewesen wäre, weil er nicht ausgewechselt werden
Oder
kann.
man muss halt einfach umstellen. Da muss man halt eine dritte Reihe auf die Wing stellen.
Ja, in der Theorie, aber in der Praxis ist es ja nicht das, was passiert.
Weiß ich
Ich
nicht.
bin. Ich denke schon, dass man mit 8 Banken, dass 8 Bankspieler völlig ausreichend sind, weil ich finde ja schon, dass wir, gerade wenn man sich das Frankreich-Team aus diesem Jahr anguckt, so viele Spieler hast, die eine so unglaubliche Polyvalenz haben, die so viele verschiedene Positionen spielen können. Auch Sturm-Hintermannschaft haben wir ja, gibt es ja auch einige, die
Jigu.
zum Beispiel, die da wirklich eine viel, positionelle Vielfalt aufgebaut haben. Ich meine, Sekou Makalu ja auch jemand, der dritte Reihe Flügel spielen kann, zum Beispiel. Cameron Wookiee könnte man sicherlich auch irgendwo. Ja, vielleicht ein bisschen optimistisch, aber könnte man sicherlich auch probieren. Ich meine ja Michael Guiard letzten Endes auch.
Ja, dritte Reihe, zweite Reihe, ja.
Du hast ja so viele Spieler, die mehrere Positionen spielen können. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die einfach so wichtig ist, dass ich denke, wenn du schaffst, das weiter zu fördern, dann brauchst du das eigentlich nicht. Ich meine, es ist natürlich irgendwie spannend zu sagen, du machst das Spiel natürlich spannender, wenn du viel mehr Möglichkeiten hast, während des Spiels die Taktik anzupassen, weil du das Spielermaterial eben austauschen kannst und das es dem Gegner vielleicht ein bisschen schwerer macht, sich darauf einzustellen. Aber ob es nötig ist und ob Rugby nicht auch so schon spannend genug ist.
Ja, und ich glaube, man kann ja auch das Spiel, sag ich mal, vorhersagen, bevor es angefangen hat. Also man kann ja, wie du schon sagst, Südafrikaner stellen ihre Bank anders zusammen, als vielleicht die Franzosen tun, etc. etc. Dementsprechend ist ja diese taktische Komponente schon gegeben, ne, in einer gewissen Art und Weise. Und boah, ja, schwierig, ne? Und ich meine, man hat ja auch diese 11 Wechsel irgendwann mal eingeführt aus Gründen und sind die Gründe jetzt weniger wert als noch vor Einführung. Also das muss man ja auch immer überlegen. Man hat sich das damals ja gut überlegt. Warum jetzt also ändern?
Also die Sache ist schon, also das, was mir gesagt wurde, ist, dass, also das sind ja diese üblichen Workshops, wo die Schiedsrichter zusammen mit den Trainern zusammenkommen und die Regeländerung diskutieren. Also das sind ja so, sind diese Meetings, wo ja zum Beispiel rausgekommen ist vom letzten Jahr, wir wollen wirklich uns wieder auf den geraden Einwurf ins Gedränge konzentrieren, zum Beispiel. Oder dass Croc Rolls penalisiert werden. Das sind ja alles Dinge, die aus diesen Meetings aus Schiedsrichtern und Trainern zusammengekommen sind. Und das ist jetzt eben auch wieder so eine Änderung, die daraus kommen könnte. Und das, was mir gesagt wurde, ist, dass es sehr, sehr viele Trainer wohl gibt, die das durchaus sehr positiv sehen. Also die Trainer sind davon sehr angetan. Vielleicht auch, weil es ihnen den Job ein bisschen einfacher macht. Aber ich glaube schon, dass diese Änderung von 8 auf 11 Spieler zurückzugehen, letzten Endes eine positive Sache ist, weil letzten Endes die Einführung von 11 Wechseln war eine Reaktion ja darauf, dass die meisten Props nicht mehr darauf ausgelegt sind, auch nur eine Halbzeit zu spielen. also es war ja, war eine Reaktion darauf, dass du diese absoluten Schwergewichte in der ersten Reihe hattest, die du, wo du öfter rotieren musstest. Das war ja eher ein Konditionsproblem als ein Verletzungsproblem. Mhm. Aber wie gesagt, es ist im Moment ein bisschen Hörensagen. Es sind,
also wir, es ist auch so ein bisschen auf dem Laufenden.
Sollte ich vielleicht auch der Fairness halber noch dazu sagen, also ich habe es aus einer vertrauenswürdigen Quelle, aber es hat außer mir, haben es zwei, oder was heißt außer mir, außer uns, es haben zwei Nachrichtenportale berichtet. Eins davon hat die Meldung mittlerweile zurückgezogen. Nur Südradio berichten noch darüber, die aber üblicherweise auch sehr gut informiert sind. Aber das vielleicht für den Kontext, dass...
Wilbur Rugby hören lohnt sich, meine Lieben. Hier gibt es die, die heißen... Was war das zweite Journal? Was war das?
Das war L'Equipe. Ja, aber L'Equipe haben es mittlerweile halt zurück... Eigentlich. Ja, aber nicht ganz so gut wie Südradio, ehrlicherweise. Aber ja, die haben es mittlerweile wieder zurückgezogen. Also, was ist zurückgezogen? Der Beitrag ist nicht mehr online. Aber gut, aber wir finden es alles raus.
Da ist ein Steig bei BAF ein. Im englischen Rugby ist wieder Kohle zu bekommen.
Ja, nee. Eigentlich auch. Hat mit uns relativ, oder mit unserem Podcast relativ
deutsches, wenig zu tun. Deutsches Unternehmen, Dyson, ne?
Ist es ein deutsches Unternehmen?
Ich glaube, oder? Guter deutscher Dyson. Müsste, also, es kann auch sein, dass ich miese Fake News verbreite.
Also es kann natürlich sein, dass die Firma mittlerweile deutsch ist, aber der, also der Eigentümer, also der Mann heißt auch Dyson.
Das ist vielleicht auch
also der Gründer. Ja, genau, James Dyson. Wir hatten beide ein bisschen Unrecht, weil die Firma seit 2019 in Singapur sitzt.
Ey Leute, es tut mir leid. Das ist ein britisches Technologieunternehmen. Ja.
Ja.
Whatever. Das muss geschnitten werden.
Also in der Meldung hieß es, dass der Mann seit, also die Firma ist Sponsor seit 2016, sind sie Trikotsponsor von Bath, aber er wohl seit 40 Jahren Fan des Vereins und steigt jetzt als gleichberechtigter Partner ein, soll hauptsächlich das Geld zu A, zur Schuldentilgung und B, zur Finanzierung des neuen Stadions einbringen, das ja mittlerweile, soweit ich weiß, in der Ausschreibungsphase ist, also nee, nicht bitte Ausschreibungsphase, auch, sondern ja, Anhörungsphase, das ist das Wort, also so wie ich es verstehe, ist es so, dass die Architektur und die Baupläne im Rathaus aktuell ausliegen und sich die Anwohnenden da ihre Meinung dazu kundgeben können und danach soll es dann wohl beschlossen werden. Aber ich bin auch kein Experte des britischen Baurechts. Dazu auch
zu internationalen Rugby News. Kommen wir zurück zu unserem Thema, beziehungsweise wir waren schon mal da zur Top 14. Clermont, Montpellier haben wir abgehakt. Und dann vielleicht mal zum anderen interessanten Spiel. Perpignan-Lyon. Perpignan verliert zu Hause 28-32. Und nach dem Spiel hat man so aus dem Lager von Perpignan gehört, man hatte das Gefühl, dass Perpignan gegen sich selbst gespielt hat. Ja, also auch den letzten Versuch, dann ein geblockter Kick und dann legt Lyon sozusagen ja den Versuch dann noch auf der Ecke. Also man hat sich irgendwie auf der Seite der Katalanen das Leben dann doch sehr schwer gemacht.
Ja, eine sehr, sehr unnötige Niederlage. Übrigens, das... nur mal am Rande, sehr, sehr spannend, dass sich jetzt so zum Saisonende vielleicht auch das ein Zeichen, dass die Salary Caps relativ weit ausgereizt sind, aber jetzt schon der zweite Wechsel innerhalb kürzester Zeit. War ja vorher schon so, wenn Maros Tamwe und wen hatten
Montpellier,
wen hat Montpellier gekriegt, den Flügel, oh Gott, der Junge aus Bayonne.
Degerei?
Ja, nee. Genau, Etchegerei. Genau, und jetzt, heute war dann die News, dass Perpignan Hugo Reus an Bordeaux abgibt und dafür Johnny Gray kriegt, um die Probleme auf der Verletzungsprobleme auf der zweiten Reihe ein bisschen abzufedern. Ja.
Aber also crazy, spannend, dass sie das gleiche Gehalt haben sollen.
Johnny Gray und Royce.
Dann da hast du echt richtig Jackpot geknackt.
Also, Perpignan, das glaube ich nicht, dass sie das gleiche Gehalt haben, aber Perpignan ist neben Autobahn der einzige Verein, der Salary Cap Space hat.
Stimmt, ja.
Also in dieser Saison, für nächste Saison, mal schauen mit dem, was sie sich alles schon zusammen verpflichtet haben. Aber ich meine, das ist ja auch eine Frage, die immer wieder kam: Wieso wechselt ein Savoris zu Perpignan? Weil Perpignan die einzige Cap Space sind.
Money, here comes the money.
Ist halt, ne, aber ja, das vielleicht am Rande. Für Perpignan ist damit, glaube ich, relativ klar, dass sie jetzt die nächsten zwei Monate, etwas mehr als zwei Monate, eigentlich ein bisschen Leerlauf haben, weil nach unten wird es nicht gehen. Ich glaube, nach diesem Spiel können sie
aber sich auch von... Aber muss man abzuhaken, Montauban wieder 60 Punkte zu Hause, 26-60. Ich glaube, man darf sich das Urteil erlauben, dass dann doch die Top 14 für Montauban ein bisschen früh kam. So sehr man sich für sie gefreut hat, ich glaube, desto sehr ist man vielleicht auch ein bisschen enttäuscht für sie oder traurig für sie, weil das tut dann, glaube ich, schon weh, jedes Wochenende 50, 60 Punkte zu bekommen, egal ob zu Hause oder auswärts.
Aber ehrlicherweise, also ganz, ganz ehrlich, es läuft doch, wie wir es erwartet haben, oder? Also sind
ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass es so wird wie mit Oyonnax, dass es immer wenigstens enge Spiele sind. Oder bei uns damals in Brief, wir haben ja dann auch gegen La Rochelle 22-23 verloren. Hat am Ende nichts geändert, wir sind trotzdem abgestiegen. Oder gegen Castres, da haben wir 3-10 verloren. Oder du verlierst aber immer mit erhobenen Hauptes. Man kann immer behaupten, dass man wettbewerbsfähig war. Bei solchen Ergebnissen, da ist das ja, ich weiß nicht, ob das, ne?
Ja, wir sind, also die Sache ist halt einfach, Montauban hatten von Anfang an ein Mittelmaß-Zweitligakader. Und noch dazu einen der Ältesten. Oder vielleicht sogar den Ältesten. Von daher würde ich auch nicht unterschreiben, dass die Top 14 für Montauban zu früh gekommen ist, weil eigentlich für diesen Kader war es die letzte Chance. Ich finde es auch sehr, sehr schade, dass er nicht mehr drin ist, weil für, also ich meine, aktuell reden sie von was, 20 Abgängen, 25 Abgängen, davon die Hälfte in die Rente oder in die dritte Liga größtenteils, also die bei denen bekannt ist, dass sie weggehen. Ich glaube nicht, dass ich von irgendjemandem bis jetzt gelesen hätte, dass er in der Top 14 bleibt.
Doch, doch, ein linker Prop geht nach Stade Français. Ich guck mal kurz nach. Ich habe hier wird recherchiert. Also.
Es sind drei, die nach Narbonne wechseln.
Du hast Thomas Bleu, der geht nach Paris, ist der linke Prop. Und dann hast du einen Espoir, der nach Castres geht, Kylian Ringuet.
Und ja, gut, ist aber noch
was anderes. War's. Und das war's. Und dann hast du einen 34-Jährigen, 33-Jährigen, 35-Jährigen, 32-Jährigen, 36-Jährigen, 33-Jährigen und nochmal einen 32-Jährigen, die alle ihre Karriere beenden.
Ja. Du hast mit Victor Moreau und Julien Farnou. Julien Farnou waren. Die zwei, die theoretisch nach Narbonne wechseln, weil Julien Farnou war noch ein bisschen unklar, ob er tatsächlich nach Narbonne geht oder vielleicht doch zu Grenoble.
Jetzt gerade, wo du sagst, ich habe mir gerade mal deinen Kader aufgemacht. Alter, die haben ja 34, 30, 32, 31, 31, 32. Die Hälfte deren Kaders ist ja über 31.
Ja, es ist... Es ist ein unglaublicher alter Kader. Und das ist ja dann immer so dieses Ding einfach, dass das, was Montauban, deswegen war jede Chance auf Klassenerhalt von Anfang an utopisch, weil selbst wenn du sagst, sie schaffen es, eine konkurrenzfähige erste 15 aufs Feld zu stellen, spätestens nach der halben Saison hast du diese 15 nicht mehr. Also zur Hälfte in verletzter Form. Und das, was Montauban überhaupt nicht hat, ist eine Akademie, ein Espoir-Team, das in irgendeiner Form diese Reihen wieder auffüllen könnte. Oder in einer nennenswerten Form.
Also ich halte mich mit diesen Bewertungen zurück, aber was man zumindest mal faktisch festhalten kann, ist, dass ich bin ja immerhin ein Espoir-Veteran, habe 2 Jahre meines Lebens Espoir gespielt, dass ich noch nie gegen Montauban gespielt habe.
Ja, Und das
ich
ist
glaube
eben
nicht mal,
halt
dass die in der Assoziation
das
spielen,
Ding.
ne? Also Espoir Elite auf gar keinen Fall. Aber ich glaube auch nicht in der
Nein.
zweiten Liga.
Nö. Ich glaube, also die spielen unter Narbonne. Und Narbonne sind ein Drittligist und die spielen, also nicht in der
Die
gleichen Liga
waren,
wie
gegen
die.
die haben wir damals in der ersten Liga gespielt, na Bonne.
Ja.
Wobei die auch immer, die haben auch immer 50, die haben immer 50 Dinger von uns bekommen. Aber ist auch ein
Ja, ich meine, das
Drittligist,
muss
ne?
man in Fairness auch sagen, dass mittlerweile dürfte man relativ klar sagen, dass Narbonne wahrscheinlich aus der ersten Klasse absteigt, aber halt, Narbonne ist seit wie vielen Jahren
Drittligist, ja.
Drittligist und haben sich bis jetzt gut drin gehalten, das muss man in fairer Weise sagen. So, Pool 1, da nicht.
Vielleicht im gleichen Pool wie Paris.
Pool 2, nee, da nicht. Naja, gut. Lassen wir das Thema einfach mal kurz für den Moment stehen. Nein, und deswegen war es für mich eigentlich von Anfang an, es wäre utopisch gewesen, dass Montauban die Klasse hält. Und wie gesagt, die Hälfte des Kaders, aktuell rechnen sie mit 20 Abgängen. Also, ich glaube, die viel größere Frage wird sein: Kann Montauban nächste Saison die zweite Liga halten? Das ist, glaube ich, im
Also,
Moment eher
ein
die.
paar interessante Spieler haben sie ja schon unter Vertrag genommen, muss man ja ehrlicherweise sagen. Eine
Ja,
zweite
den einen
Reihe
Cent aus
aus,
Australien.
eine zweite Reihe aus von Castres. Roman McCurdy. Wobei der auch fairerweise nur, ja, der Mann hat in 5 Jahren, hat der 8 Spiele gemacht. Ist ja noch weniger als ich. Ja, dann haben sie Luke, aber das ist schon mal gut. Die haben hier Lucas Dessen von Clermont geholt. Und Joey Walton von den Waratahs.
Ja, der hat gestern oder vorgestern unterschrieben.
Also das heißt, Geld müssten die schon haben, oder?
Der Cap Space haben sie vor allem. Aber ja, es ist. Aber die Sache ist halt, es sind eine Handvoll von Zugängen auf gut, also ob es nur am Ende wirklich 20 sind, aber schon eine relativ hohe zweistellige Zahl an. Die hohe zweistellige Zahl wäre 90. 15 bis 20 Abgänge, die sie kompensieren müssen. Davon viele Stammspieler. Kapitäne, die beiden, die sie hatten in diesem Jahr, gehen alle weg. Es wird ein ziemlich harter Umbruch. Und nach der Saison weiß ich nicht, also wird es halt auch viel ab, geht es auch gar nicht anders, weil nach so einer Saison, wie willst du dich ja nächste Saison wieder aufraffen? Ne? Aber ich wünsche ihnen alles Gute. Ne? So ist es überhaupt nicht. Ich wünsche ihnen nichts Schlechtes. Aber im Moment fällt es mir wirklich schwer zu sehen, wie das im nächsten Jahr aussehen soll mit Montauban. Also ist halt. Naja. Von
It is what
daher.
it is. Machen wir mit Racing weiter, oder? Da können wir abhaken. Gewinnen 50 Punkte gegen Castres. Und dann vielleicht, ja, zu den beiden Spielen, die ja ist eigentlich noch, oder eigentlich 3 Spiele, die es in sich haben, muss man auch sagen. Denn Toulon, wir hatten schon beide drüber geschrieben, der Marc und ich, fallen jetzt wieder zu Hause und das, ja, also fast, das ist schon zu deutlich, um das noch irgendwie nett zu nennen. Sie bekommen 46 Punkte von Stade Français eingeschenkt. Verteidigung sah nicht gut aus. Pierre Mignoni wieder im Stadion, hatte ja gesundheitliche Beschwerden, war ja länger nicht anwesend, jetzt wieder zurück, hat nichts gebracht und man hört schon die ersten Spekulationen, war es das für ihn im Trainersessel?
Also man muss natürlich einfach, also es uninspirierte Angriff, nicht zum ersten Mal in dieser Saison, dass offensiv wirklich wenig ging. Ich weiß, schwierige Aussage bei 27 Punkten, die sie gelegt haben, aber im Gesamtkontext fand ich die Offensive einfach nicht gut. Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass Stade Français mehr,
50
also
gelegt hat.
ja, und teilweise in dreifacher Unterzahl gespielt haben. Also nur wenige Minuten, aber trotzdem. Dreimal war Toulon in Überzahl. Wie gesagt, einmal in dreifacher Unterzahl für mehrere Minuten. Wenn du da nicht irgendwie mehr rausholst, schwer. Stade Français auf der anderen Seite mit einem sehr schicken neuen Auswärtstrikot. dass sie das erste Mal getragen haben.
Direkt bestellt. Nach der,
noch nicht, aber ist auf dem Zettel. Muss erstmal mal die Gehaltsüberweisung abwarten. Die Spieler mussten es nicht bestellen, die haben es nach dem Spiel direkt geschenkt bekommen. Ist ja im Rugby auch nicht so üblich, dass die Spieler die Trikots behalten dürfen. Aber als Belohnung für den Sieg der Trophäe Christophe Dominici, die ja zwischen den Vereinen immer noch ausgespielt wird, immer nach Klang so abwertend, ist überhaupt nicht so gemeint, verdient, dass sie die Trikots dann in ihren eigenen Schrank hängen dürfen. Ja, ist schon aber eine richtig maue Leistung von Toulon zu Hause, so auf die Nase zu kriegen. Meinst du, dass Pierre Mignoni, also mein Stand oder das, was ich gelesen habe oder was mir gesagt wurde, ist, dass Pierre Mignoni sowieso nicht mehr Trainer sein möchte, dass er gerne eine höhere Funktion hätte, sich wegbefördern lässt und stattdessen sein ehemaliger Trainerkollege, mit dem er ja Toulon zusammen schon trainiert hat, Franck Azema, zurückkommen soll. Jetzt habe ich gelesen, Franck Azema soll angeblich Trainer von Fiji werden. Glaube ich ehrlicherweise nicht. Das fällt mir sehr schwer, mir vorzustellen, weil dann gibt es ja doch eine gewisse Sprachbarriere. Falls im Moment für sehr wahrscheinlich, dass Franck Azema ab nächster Saison wieder Toulon trainiert.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Pierre einfach sich um seine Gesundheit kümmern soll.
Ja.
Und ja. Dann, also man darf nicht vergessen, Rugby ist halt nur dein Beruf, nicht dein Leben, ist dein Beruf und ja, Gesundheit ist dann doch, geht dann vor.
Ja.
Und dann kümmere dich darum und dann komm zurück.
Ja.
Oder lass dich hochbefördern und nimm dir dann eine Auszeit. Mach, was du willst, aber erstmal, dass man da alles klar Schiff macht, denke ich mal.
Ja. Ja, absolut, hundertprozentig.
Klar, Schiff hat auch La Rochelle gemacht, ja. Ja,
Santiago.
Gewinn zu Hause, mal wieder das Ruder rumgerissen. Jetzt höre ich aber auch auf, versprochen. und besiegen Po 20:6, relativ deutlich, zu Primetime, Samstag 21 Uhr.
Pecoroni tatsächlich hat Anfang der Woche trotzdem den Vertrag verlängert bekommen. Um 4 Jahre.
Macht ja auch nicht so schlechte Arbeit, ne?
Also. Global gesehen, glaube ich, kann man da wenig sagen.
Das ist
das muss man aber positiv hervorheben. Ich glaube, 4 Spieler, die nach langer Verletzungspause für La Rochelle zurückgekommen sind. Will Skelton, Jack Nowell, wie auch immer.
Der Mann, der von Red Bull gesponsert wird.
Ja. Trendsetter anscheinend.
Ich will auch von Red Bull gesponsert werden, wenn es jemand hier hört. Bitte. Oder von Monster Energy, ist mir egal. Irgendwer. Auch Kongstrong nehme ich an. Familie Schwarz, wenn ihr jetzt hört. Ist der von Lidl oder Aldi, keine Ahnung.
Und ein positiver Vorheben. Auch positiver Vorheben, Antoine Astoit mit einem überraschend guten Spiel, weil um ihn auch so ein bisschen Hickhack. Erst wird ihm gesagt, dass er nicht mehr gebraucht wird, dann eine Woche später verlängert er den Vertrag.
Wobei das natürlich auch nur in den Medien steht, da weiß man natürlich auch nicht. Ne? Also.
Ja. Ja, stimmt schon. Auf der anderen Seite, viel gespielt hat er nicht. Ihaiah West wahrscheinlich auch auf nicht unbedingt mit großer Zukunft, weil ich das ehrlicherweise ein bisschen verwirrender finde, weil ihn haben sie ja schon mal rausgeworfen und dann wieder zurückgeholt. Ihn dann jetzt wieder rauszuwerfen, fände ich halt ein bisschen.
Er ist nach Toulon gegangen, ne? Ich überlege gerade, wo er war.
Oh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wo war er? La Rochelle. Könnte Toulon gewesen sein. Irgendwie habe ich Toulouse im Kopf, aber nee, Toulon, das ist vollkommen recht. Ich meine, sein Kernproblem und daran führt halt kein Weg dran vorbei, dass er ein unglaublich Mauerkicker ist. Das wusste man aber auch vorher. Und das ist eher eine Kritik an Ron O'Gara, dass es dann nicht schafft, ihm entweder das Kicken beizubringen als angeblich sehr zuverlässiger Kicker oder B, jemanden mit aufs Feld zu stellen, der das Kicken übernehmen kann. Finde ich. Also das ist eher eine Kritik am Trainer, glaube ich. Aber Ja, West ist halt kein zuverlässiger Kicker. Das muss man halt einfach festhalten. Ist seine Qualitäten irgendwo anders. Die hat er ja im offenen Spiel, ganz zweifelsohne. Ja, souveräner Sieg. Und
souveräner Sieg, das ist auch nicht die Überraschung, auch im Topspiel. Sonntag 21 Uhr, Bordeaux besiegt Toulouse, und zwar 44-20. Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, man würde sich so ein bisschen das umgekehrte Finale von vor ein oder zwei Jahren anschauen, wo Toulouse über Bordeaux hergerollt ist, hergefallen ist. Das gleiche auch hier und das Ergebnis eigentlich, ja doch, es ist Toulouse, das Ergebnis ist schon interessant, aber viel interessanter vielleicht der Ort, wo gespielt wurde, aber auch die Pfiffe gegen Entermack. Man hatte dann das direkte Zehner-Duell und es hat für Häme gesorgt. Oder was heißt für Häme? Hat auf jeden Fall Furore gemacht, diese Pfiffe gegen Entermack.
Ja, wobei ich es ehrlicherweise auch nicht verstehe. Ich finde es ein bisschen unsportlich. Also es gibt eigentlich keinen Grund dafür. Ich verstehe, dass Fans von Bordeaux sagen, unser Zehner ist viel besser und wir verstehen nicht, warum der Nationaltrainer trotzdem den bevorzugt. Das mag ja sein, aber dafür kann der Spieler ja nichts. Und so. Also, das fand ich, also ich find's ein bisschen unsportlich. Am Ende denke ich, ein Spieler von der Antamax-Klasse, wenn der sich davon aus dem Konzept bringen lässt, dann hat er auf internationalem Niveau auch nicht viel zu suchen. Aber unsportlich finde ich es trotzdem. Wie gesagt, es gibt für mich dann nicht wirklich einen Grund für. Am Ende, es sind halt unterschiedliche Spielstile. Und ich möchte an der Stelle einmal vorheben, Madosh Tambwe, sein erstes Spiel wieder zurück in Bordeaux. Phänomenales Spiel gemacht. Also das war eine richtig gute Partie, die er gemacht hat. 44-20. Schon eine Hausnummer. Und das war nicht mal so knapp.
Ja, überhaupt nicht knapp, ne?
Also es super wild im großen Stadion, im Atlantique. Immer gespannt, könnte ja in ein paar Wochen wieder direkt dort dieses Duell geben. Wenn denn beide es schaffen, das Achtelfinale des Europapokals zu überstehen, dann treffen sie ja direkt wieder im Viertelfinale aufeinander. Ich meine, die Sache ist natürlich die. Letzte Saison haben Bordeaux und Toulouse auch viermal gegeneinander gespielt. Bordeaux hat das Duell dreimal gewonnen, nur halt das Entscheidende leider verloren. Ist jetzt natürlich immer, wo du sagst, ja, ist ein schönes Ergebnis, ein tolles Ergebnis. Und vor 3-4 Jahren hätte man gesagt, jo, ja, Ausrufezeichen. Heute sagt man nett, aber mal gucken, was im Juni passiert.
Mal ja auch Toulouse, der eine oder andere Nationalspieler noch vielleicht im Urlaub oder noch mit 3 Promille nach dem Six Nations League da hat er, ne?
Ja. So. Ja, ich glaube, das ist fair. Promille sind auch in der dritten Liga mal wieder ein Thema. Wird aktuell wild spekuliert, wie es mit der Liga weitergeht. Ab übernächster Saison könnte es großflächige Änderungen geben im Format. Ehrlicherweise bin ich von den Vorschlägen nicht unbedingt großer Fan, weil eigentlich das Problem lösen sie überhaupt nicht. Der Vorschlag ist jetzt quasi sagen, wir machen es wie in der National 2 und die National 2 stocken wir dafür auf 4 Pools auf und in der National haben wir 2 Pools. Aber das löst das Problem nicht, es eher im Gegenteil. Und die National 2 funktioniert ja auch schon nicht. Bin ehrlich gesagt von diesen ganzen Vorschlägen ein bisschen wenig begeistert, weil ehrlicherweise die Liga schafft das, was sie schaffen soll. Schafft sie nämlich, guten Rugby zu produzieren in vollen Stadien oder in oftmals vollen Stadien, wenn die Stadien oftmals auch relativ klein sind, vielleicht der Fairness halber. Ich meine, Syrenne ist immer ausverkauft. Klar, ausverkauft heißt bei ihnen nicht mal vierstellig, aber es ist ausverkauft. Nizza ist auch immer ausverkauft, aber auch die Tickets sind umsonst. Ist ja immer so ein Thema. Die Liga ist gut. Das Problem sind die Aufsicht der Vereine und die mangelnden
Hilfen. Die Vereine auch selber, ne, die sich übernehmen.
Das natürlich, ist ja, das kommt, das ist ganz ohne Frage.
Damit fängt es ja an, dass Leute über ihren Verhältnissen leben. Das ist wie, du kannst ja auch nicht im Chateau wohnen, wenn du nur 200 Euro im Monat verdienst. Das geht nicht auf.
Kommt ganz aufs Chateau drauf an. Aber es stimmt natürlich schon, dass die Vereine einfach vor sich selbst geschützt werden müssen, aber da sind wir wieder dem Thema, es braucht halt eine Finanzaufsicht, wie du sie in der ersten und zweiten Liga auch hast. Und das ist einfach eine zwingende Notwendigkeit. Darüber hinaus muss der französische Verband aber auch einfach mehr Geld reingeben, um diese Zeit zu überbrücken, bis die dritte Liga an einem Punkt angekommen ist, wo die Pro D2 heute, also die Nationale ist heute an einem Punkt, wo die Pro D2 vor 15 Jahren war ungefähr.
15 Jahre, ja.
10, ja. Und guck dir an, wo sie heute steht.
Da, wo die Top 14 war vor 10 Jahren, ne?
Das sind sogar die gleichen Teams.
Das sind sogar die gleichen Teams, ja. Bis auf eine Wehr. Die haben vor 10 Jahren noch in der Föderal gespielt.
Das stimmt. Aber wenn man sich die Pro D2 heute anguckt, ich habe eine Top 14 Tasse bei mir im Schrank stehen, wo die Logos von den damaligen Erstligisten drin sind. Und ich kann dir in aller Ferne sagen, die drei Viertel davon, ja, also da sind drin, da ist drauf, Brief, Agen, Grenoble, Biarritz, Mont-de-Marsan, Dax.
Das ist nicht so lange her. Dax hat mal Top-14 gespielt?
Ja.
Also nicht zu fassen,
ey. Ja.
In diesem Stadion haben die Top-14 gespielt. In dem Stadion, was sie immer noch haben, haben die Top-14 gespielt.
Wenn du wirklich mal sehen willst, was gruselig ist, gib mal ein Mont-de-Marsan gegen Gloucester im Europapokal. Wenn du mal siehst, wie das Stadion von Mont-de-Marsan aussah, als die in der Top 14 gespielt haben. Gefühlte 20 Plätze. Die hatten die Haupttribüne und dann hatten die oben auf einem Hügel hatten die noch so drei Sitzreihen, die du gar nicht mehr auf dem Kamerabild gesehen hast, weil die so weit weg waren von allem, was passiert.
Ich weiß sogar, welchen Hügel du meinst. Da hab ich mal gespielt, bevor die das... Ja.
Also es ist...
Ne, it ist came ja, a long way, ja.
Und Top 14 heute... Ich meine, auch Agen, dieses Stadion war ja mal super winzig. Und es hat sich so viel getan in den letzten Jahren... auch in der Top 14, ich meine, wie sich das entwickelt hat, ist ja auch so ein Ding. Und das soll nicht heißen, dass die National ein Selbstläufer ist, der schon irgendwie wird, wenn man sie nur machen lässt. Überhaupt nicht. Natürlich muss man da Geld reinstecken und sich drum kümmern und vielleicht ein paar harte Jahre durchmachen. Aber ich glaube, wir sind sehr verfrüht, die aktuelle Liga aufzugeben. Ich bin sehr selbst überrascht, wie weit ich gekommen bin in den letzten paar Wochen. Das klang vor ein paar Wochen im Podcast auch noch sehr anders. Aber ich bin mittlerweile überzeugt.
Das ist nochmal gute News, Alter. Das sind gute News. Marc ist überzeugt.
Und deswegen werde ich jetzt an dieser Stelle auch einfach die beiden Spiele, die nicht stattgefunden haben, einfach überspringen und so tun, als hätte es die gar nicht gegeben. Was ja nicht mehr gelogen ist, es hat sie nicht gegeben.
Warum hast du jetzt dafür gegeben?
Finde ich auch. 18:22. Fast ein Derby. Ich finde, das kann man auch einfach mal stehen lassen.
Kann man
ein tolles Spiel.
Kann man gelten lassen.
War super spannend. 18:22. Toll. War spannend. Ich meine, klar hätte ich schön gefunden, wenn Rouen gewinnt. Logisch.
Hätte Fahrradkette, ne?
Kannst du dir nichts für kaufen. Bourg-en-Bresse 16:13 gegen Périgueux. Spiel, das ergebnistechnisch mittlerweile vollkommen irrelevant ist. Genauso wie Suresnes-Bourgoin 71:26, da stand nichts mehr auf dem Spiel. Die zwei anderen Partien, wo es noch wirklich um was ging, das waren Lille gegen Nizza 23:29 für die Gäste, die wichtige Punkte im Playoff-Rennen holen, beziehungsweise es geht ja eigentlich nur noch darum, wie sie sich platzieren, weil die Top 6 steht ja eigentlich fest. Périgueux ist auch in den Top 6, vergisst man manchmal. Unna Bonne hat 36:24 gegen Rennes gewonnen und Rennes konnte ja den Klassenerhalt auch feiern. Wobei Rennes, und das muss man ihnen lassen, hat den Klassenerhalt auch sportlich noch komplett in der eigenen Hand. Von daher erstmal relativ positiv. Aber die Top 6 sind auch wirklich spannend. Sie steht schon fest, drei Spieltage vor Ende. Aber die Top 3, wer ins Halbfinale kommt, ist noch komplett offen. Finde, da ist noch wirklich viel drin. Bin wirklich begeistert bis jetzt.
Natürlich, auf wen tippst du denn? Auf Narbonne, das weiß ich, aber...
als Aufsteiger oder als Halbfinalisten?
Als Aufsteiger.
Also
ohne Fanbrille.
Ich finde es ein bisschen schwierig.
Aber ich hätte gehört, dass Nizza schon für die Profiteure rekrutiert ist. Aber das ist halt auch, ne? Das kann halt auch in die andere Richtung halt dann ausschlagen, wenn man sich so schon zu sicher ist.
Ich glaube, die zwei Kandidaten, die wirklich realistische Chancen nicht nur auf zweite Liga haben, sondern auch darauf haben, sich dort zu halten, das sind Nizza und Narbonne. Ich finde es super schwer, die beiden auseinanderzuhalten, weil Nizza auch halt nicht ansatzweise so dominant waren, wie wir es alle erwartet haben. Wir haben ja wirklich erwartet, dass Nizza diese Liga komplett auseinanderspielt und das haben sie einfach nicht gemacht. Und deswegen finde ich es da jetzt irgendwie schwer zu sagen, sie werden ihrem Favoritenstatus auf einmal gerecht. Weiß ich nicht. Absolut möglich, aber schwer, sich darauf festzunageln.
Haben Narbonne übrigens gegen Lille gewonnen, 23-29.
Ja. Narbonne auf der anderen Seite spielen eine anständige Saison, haben aber, was Gedränge und Gasse angeht und auch in der Disziplin in der Defensive, halt einfach wirklich große Probleme. Und das ist natürlich schwierig, wenn du aufsteigen willst.
Die alte aber, Leier, ne? Also es ist ja... Wir kennen uns jetzt, Marc und ich, sagen wir vielleicht 2-3 Jahre. Und seit wir uns kennen, das ist immer das Problem. Und sie haben ja auch alles versucht in der Bonn. Nationaltrainer kommen lassen, ne? Gassentraining gemacht. Es bringt alles nichts.
Es ist super wild, dass diese Probleme, egal wie viele, welche Trainer du hast, es bringt nichts. Ich glaube aber trotzdem, das Problem, Albi hat einfach folgendes großes Problem. Albi ist pleite. Albis Kader besteht zu einem Drittel aus Leihspielern von Castres. Das Team funktioniert in der Pro D2 aber nicht mehr, weil du nur, ich glaube, was sind es, 3 Leihspieler von einem Verein haben darfst in der zweiten Liga. Das heißt, sie müssten mit unwesentlich mehr Geld.
Sie hätten aber auch mehr Geld, ne? Sie hätten natürlich auch durch Fernsehgelder vielleicht auch ein bisschen mehr Spiel. Ne, Spieltagseinnahmen, also ein bisschen mehr Kohle wäre schon da, glaube ich.
Ja, aber nicht so signifikant viel, vor allem nicht, wenn du sagst, du müsstest den Kader sowieso verbessern, aber du musst aber auch noch den großen Verlust von sehr, sehr vielen Spielern ausgleichen, die du dann eben nicht mehr hast. Und
du musst die Spieler ja auch besser bezahlen, ne?
Ja. Und Castres könnte die Spieler jederzeit zurückrufen. Toulouse zum Beispiel macht das ja aktuell wirklich erfolgreich, dass ihre Spieler, die sie für die Doublons, die sind ja alle eingespielt, weil die ja alle in der Pro D2 spielen. Also sie haben ja 3 oder 4 Spieler, die sie jetzt gegen Bordeaux auch haben spielen lassen, die letzten Wochen alle Pro D2 gespielt haben. Del Pi zum Beispiel, Malaki Hawks, der bei Provence ist, sind ja einige. Ne? Und das ist ein Problem, das Albi sicherlich auch haben wird. Massi brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass Massi keine Chance hat, sich zweiklassig zu halten. Das haben wir mittlerweile oft genug festgestellt. Périgueux, Chambéry, schwer zu sagen. Bei Chambéry bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher, ob sie jemals erstklassig gespielt haben. Périgueux ist zumindest lange her. 30, 40 Jahre. Finde ich ein bisschen schwer einzuschätzen, ob sie, zweitklassig, nicht erstklassig. Zweitklassig könnte ein bisschen kurzfristiger sein. Chambéry könnte auch zweitklassig gespielt haben schon, aber es ist auch schon lange her. Ich finde es schwer rauszufinden oder zu wissen, ob sie für dieses Niveau bereit sind oder nicht. Und ich meine, sie haben ja zumindest Chambéry, hat letztes Jahr im Relegationsspiel gegen Aurillac, wo sie auch einen besseren Kader haben, ich glaube 50, 60 Punkte kassiert. Es war sehr, sehr eindeutig.
Sehr deutlich, sehr deutlich. Also da hat man schon einen Unterschied gesehen zwischen einem Zweitplatzierten der dritten Liga und einem abstiegsgefährdeten Zweitligisten. Ne? Das sind dann immer noch 30 Punkte dazwischen. Und das auswärts, ne? Das muss man auch dazu sagen.
Von daher denke ich, also rein realistisch gesehen sind Nizza und Narbonne wahrscheinlich die einzigen Vereine, die die Erfahrung, die Infrastruktur und den Kader haben, bei Nizza Infrastruktur vielleicht nicht unbedingt das Thema.
Also was ich zum Beispiel in der Bonn nicht verstehe, warum der Präsident nicht mehr Geld, also die haben ja mit Gérard Bertrand so einen der erfolgreichsten Weinunternehmer, den es in Frankreich überhaupt gibt, wenn nicht den. Den Weinmann, der wirklich Wein in die USA verkauft wie kein anderer. Der verkauft alles, was ihr euch an Wein vorstellen könnt. Warum, wenn der sich ein bisschen nur, wenn der sich, wenn man den ein bisschen zwickt und der ein bisschen Kohle locker macht, dann ist das Ding doch geritzt. Dann knallt er da das Stadion, wird renoviert, dann kommen da die Topspieler und dann gibt's, dann geht's ab nach Bonn-Montpellier, Derby. Ich verstehe gar nicht, was das Problem ist. Aber der ist, also meine, der ist ja auch ist wirklich, halt nicht, der wirklich Kohle, der Mann, ne? Das ist ja kein, ja, das ist kein armer Winzer oder so, das ist einfach nicht, das ist ein riesiges Millionen, Milliarden Unternehmen. Und auch Marke.
Also es ist auch kein Witz, wenn die letzten beiden Male Xi Jinping in Frankreich war, saß er mit Macron und Xi Jinping an einem Tisch.
Ja, das ist sein Level, so. Das ist kein, ja, ne?
Ich finde es, ich weiß es am Ende nicht. Am Ende sind es so oft die üblichen Befindlichkeiten. Wer die da jetzt unterstützt. Das Stadion ist tatsächlich auf einem guten Weg und da wird jetzt im Sommer auch nochmal, fangen sie weitere Renovierungsarbeiten an. Da muss auch viel gemacht werden, in aller Fairness. Stadion ist nicht unbedingt in einem sehr guten Zustand. Aber in den letzten Jahren ist da schon viel passiert. Also die Krafträume wurden renoviert, die VIP-Bereiche offensichtlich komplett neu gemacht. Also es gab ja vorher gar keine in dem Sinne. Da wurde in den letzten Jahren wurde schon viel Geld investiert und das geht jetzt auch weiter. Ich glaube, dass es einfach dieses Problem ist, dass die Leute, die den Verein aktuell leiten, Angst vor einem Kontrollverlust haben.
Okay.
Das ist in der Bonn so diese übliche Geschichte, dass du eben, dass die Leute nicht gut Macht und Kontrolle teilen können. Na, Bonn ist halt wie so viele kleine Städte. In Albi hast du ja zumindest irgendwie noch, dass du sagst, ja gut, du hast den Rugby League Verein, du hast die Rennstrecke, du hast den Frauenfußballverein, der ja zumindest auch zwischenzeitlich mal erstklassig war. Das verteilt sich zumindest so ein bisschen. In der Bonn hast du ja technisch gesehen auch einen Erstliga-Volleyballverein, aber wen interessiert Erstliga-Volleyball, wenn du einen Rugbyverein hast, der viertklassig spielen könnte, dann ist es natürlich viel interessanter in Frankreich. In der Bonne dreht sich das Leben um den Rugbyverein. Also ist halt einfach so. Also es ist auch nicht mal eine Übertreibung. Der Rugbyverein ist das, was die Stadt ausmacht. Du könntest neben die Kathedrale, könntest auch genauso gut ein
Public Viewing.
Also es ist halt einfach so. Und das Ding ist, es hat seine Vorteile natürlich, was Fanloyalität und so weiter angeht. Aber der Nachteil ist natürlich, dass die den Verein kontrollieren, darin ihre so viel Machtpotenzial sehen und so viel Social Standing sehen, dass da so eine Angst davor ist, diese Macht teilen zu müssen, dass da so eine Panik dafür herrscht, dass sagt, oh, wenn ich jetzt hier irgendwie was abgebe, dann, ne, es ist teilweise sogar ein bisschen lähmend, muss man sagen. Und das ist ja immer wieder, ich glaube, das hat auch so ein kleines bisschen dieses Problem von einem Verein wie der Bonne, dass du dieses Maß an Tradition und Geschichte hast, das dich immer wieder dazu zwingt, zu sagen, wir müssen oben angreifen. Und auch jetzt, was sie jetzt, ich meine, wie, dass sie jetzt wieder Springboks irgendwie sich neu geholt haben, sagst, ja.
Wobei der auch, ne, gedopt. Ja. Hat dann bei Bulls gespielt, hat dann noch woanders gespielt, in beiden Vereinen jetzt nicht überzeugt und jetzt geht er wahrscheinlich für einen kleinen Coin nochmal nach einer Bonn, um zu gucken, was sich so machen lässt.
Ja, ich bin
aber noch nicht, ja, so ist crazy, so einen Typen zu holen, habe ich auch gedacht. Ja.
Und es ist tatsächlich das wirklich Witzige ist, dass der aktuell startende Neuner bei der nicht siegreichen Liste bei der Bürgermeisterwahl auf dem zweiten Listenplatz stand. Also wir haben den einen oder anderen Spieler tatsächlich unterschlagen und die eine oder andere Spielerin. Also Malik Amadash war mit seiner Liste erfolgreich, aktueller Vorsitzender von Proval, der Spielergewerkschaft. Lisa Arie Castre, ehemalige französische Nationalspielerin und Präsidentin.
Aber in kleinen Dörfern, oder? Jetzt nicht in großen, wichtigen Städten.
Vorort von Montpellier, ja. Ja. Und die Sari Kastro in Po, ich weiß gar nicht, ob in Po selbst oder in dem Vorort von Po, auch leider nicht erfolgreich. Aber naja, es ist, ich sehe aktuell wirklich nur Nizza und Narbonne mit realistischen Aufstiegschancen. Wenn ich, also ist meine aktuelle Sicht, also vor allem was halt die Chancen angeht, die Klasse zu halten. Hinterher. Weil Albi natürlich ist Albi aktuell Tabellenerster. Aber glaube ich, dass Albi realistische Chancen hat, oben zu bleiben? Ich meine, der ein oder andere von unseren Zuhörenden hat vielleicht die ein oder andere Aussage von Sammy Füchse gehört, der die Abstiegssaison ja miterlebt hat. Ich glaube, er hat die Zustände des Vereins relativ gut beschrieben. Von dem, was ich gehört habe, zumindest hat sich das nur sehr bedingt verbessert. Naja, ich glaube, wir waren ein bisschen vom Thema. Ich glaube nicht, dass Albi realistische Chancen hat, die zweite Liga zu halten.
Die Frauen, Elite 1. Ein Spiel hatten wir ja schon angesprochen. Auf Canal Plus gewinnt Clermont gegen Montpellier.
Relativ wichtiger Sieg für Toulon, die gegen Grenoble, die mit U6 oder mit sechs Nationalspielerinnen angereist sind.
Auch spannendes Spiel, muss man sagen, ne?
Ja. Und verdient gewonnen 15-14, ja, klar, knapp. Aber damit mittlerweile wahrscheinlich den Klassenerhalt ziemlich sicher gemacht. Romagnat hatten wir gerade schon gesagt. Bordeaux gegen Toulouse. Toulouse letzte Woche oder in der Woche davor mit fast 16.000 Fans im Stadion den Zuschauerrekord aufgestellt für die Liga. Auch dieses Duell zwischen Bordeaux und Toulouse, wie bei den Männern auch, vor ausverkauftem Haus war richtig voll. Also 6.000 oder 7.000 werden es bestimmt gewesen sein. Naja, vielleicht ein bisschen weniger. Aber in dem Stadion, in dem übrigens die Girondins de Bordeaux auch spielen, oder letzte Saison zumindest noch gespielt haben, diese Saison ist ja bisschen mehr auch im großen Stadion. Aber ja, ausverkauft. Und am Ende ein 34-29 Sieg für Bordeaux. Tolles Spiel, tolle Kulisse. Bisschen schade, dass das nicht das Spiel war, das übertragen wurde. Lille hat 14 zu 28 gegen Blagnac verloren. Ein bisschen Ergebniskosmetik in der letzten Minute. Ansonsten Blagnac dieses Spiel eigentlich relativ dominiert. Wie gesagt, am Ende diesen zweiten Versuch von Lille noch zugelassen. Dürften damit relativ sicher abgestiegen sein. Es sind jetzt, glaube ich, noch 6 oder 7 Spieltage. Es sind nur 6 Punkte, die Toulon Vorsprung hat. Das direkte Duell hat Toulon aber gewonnen. Und wenn man sich die Formkurve anguckt, glaube ich, dass nur Toulon realistisch ist. Aber naja. Und Bobigny mit einem ziemlich souveränen 17 zu 13 Sieg gegen Lyon. Sehr, sehr schwer, irgendwas über dieses Spiel zu sagen. Ich finde es auch das ein bisschen traurig, dass wir es auch da nicht schaffen, zwei Teams in unterschiedlichen Trikotfarben antreten zu lassen, aber dass Rot-Schwarz gegen ein Team in Schwarz-Rot spielt, das finde ich schwierig. Ich meine, bei England oder bei Frankreich, England haben sie ja zumindest irgendwann es hingekriegt, die Kameras so anzupassen, dass man die Teams halbwegs auseinanderhalten konnte. Bei den beiden sehr, sehr schwierig. Aber wir sind durch für heute.
Das war's. Wir haben alles abgehakt und wir haben sogar eine Stunde damit gefüllt. Das ist
Ja.
verrückt. 1 Stunde 5 sogar.
Kriegen wir alles hin.
Das ohne
Aber
Pro de Deux, die beste Liga der Welt. Aber die gibt's dann nächste Woche wieder.
die gibt es eine erste Folge. Es wird auch keine exklusive Pro de Deux Folge versprochen, wobei eigentlich verdient hätten sie es. Wir uns nächste Woche. Habt ein paar schöne Tage. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und bis dahin, ciao.
Macht's gut.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt.